Wir werden dafür sorgen, dass die Schulen unsere Kinder zu mündigen, mutigen, klugen, selbstbewussten und freigeistigen Bürgern heranbilden und nicht mehr versuchen, sie zu gehirngewaschenen und kompetenzlosen, feigen Gesinnungssoldaten des Regenbogenimperiums umzuerziehen.
Mit diesen Worten ist Hans-Thomas Tischnader im April ans Mikrofon getreten. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt und hat gerade das Wahlprogramm seiner Partei vorgestellt. Denn am 6. und am 20. September finden in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern Landtagswahlen statt. Und mit 40-42%, je nach Umfrageinstitut, liegt die AfD in Sachsen-Anhalt weit vor ihren Konkurrenten. Sollte sich dieser Trend auch am Wahltag bestätigen, könnte die Partei nicht nur stärkste Kraft, sondern erstmals auch die Regierung eines Bundeslands anführen. Sachsen-Anhalt wäre damit das erste Bundesland mit einem AfD-Ministerpräsidenten. Und dazu muss man wissen, der AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt gilt seit 2023 vom Verfassungsschutz des Landes als gesichert rechtsextremistisch. Deswegen wäre es kein gewöhnlicher Regierungswechsel, über den wir hier reden. Und genau deshalb stellen wir uns die folgenden drei Fragen. Wie viel Macht hat eine Landesregierung überhaupt, unabhängig davon, welche Partei regiert? Was könnte sich an Schulen und Hochschulen unter einer AfD-Regierung konkret ändern? Und wie widerstandsfähig sind Justiz und demokratische Institutionen gegenüber solchen Veränderungen?
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Mein Name ist Sacha Erhardt und in dieser Fußnotenfolge spreche ich mit Taiba Alia über genau diese Fragen. Tay, wie lief es denn in der Vergangenheit für die AfD in der Region?
Die AfD ist bei der Landtagswahl gerade ziemlich auf der Überholspur. Aber schon bei der Bundestagswahl war die Partei in den östlichen Bundesländern, außer in Berlin, stärkste Kraft und konnte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur letzten Wahl verdoppeln. Und jetzt? 13 Jahre nach der Gründung könnte Ulrich Siegmund der erste AfD-Ministerpräsident werden. In ihrem Wahlprogramm, das von der Partei als Regierungsprogramm bezeichnet wird, planen sie weitreichende Maßnahmen.
Bevor wir genauer darauf eingehen, was das für Deutschland bedeuten könnte, stellt sich erstmal die Frage, wie viel Macht hat eine Landesregierung überhaupt, unabhängig davon, welche Partei regiert. Und darüber haben wir mit Referent Matthias Jakubowski von der Rechercheplattform Frag den Staat gesprochen. Seit mehr als 10 Jahren setzt sich diese Plattform dafür ein, staatliche Transparenz zu fördern und Missstände in Ministerien und Verwaltungen aufzudecken.
Wenn es um Gesetzgebungskompetenzen geht, da hat ein Land erstmal weniger Entscheidungshoheit. Das wären so ganz klassisch zum Beispiel die Bereiche Außenpolitik, das Strafrecht, auch die Gesundheitspolitik oder zum Beispiel die Kernenergie. Dann gibt es aber natürlich den Bereich, und da sind wir dann auch gleich im Bereich der Bildungspolitik, wo eine Landesregierung sozusagen die Hoheit, die Entscheidungsbefugnisse hat. Und da bestehen dann schon grundsätzlich eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie man vorgehen kann.
Vor allem die Bildungspolitik liegt also im Aufgabenbereich des jeweiligen Landes. Bei der Polizei ist das ähnlich. Die Landespolizeien gehören dem Land. Bei der Justiz muss man genauer hinschauen. Das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung, der Aufbau der Gerichte, das ist alles Bundesrecht. Aber die Gerichte selbst betreibt das Land. Es stellt die RichterInnen ein, es bezahlt sie und es führt die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften. Die Landesregierung kann also Gesetze, Verordnungen und Erlasse, die die Bildung maßgeblich beeinflussen, selbst bestimmen.
Aber zurück zu Unis und Schulen. Bildungspolitik ist fast komplett Ländersache. Das zeigt sich ja vor allem an den verschiedenen Abiturprüfungen in ganz Deutschland.
Und genau da setzt die AfD in Sachsen-Anhalt auch an. Konkret bei Studiengängen wie Gender Studies oder Postkolonialismus. Die sind laut deren Regierungsprogramm ideologisch aufgeladen und sind in den Fokus der Partei geraten. Könnte eine Landesregierung also machen, was sie will und solche Studiengänge zum Beispiel einfach abschaffen?
Ja, das könnte man meinen, aber tatsächlich sieht es in der Realität dann doch anders aus, meint Matthias von Frag den Staat.
Was man dazu sagen kann, ist, dass eine Professur oder ein Lehrstuhl nicht einfach aufgelöst werden kann. Es gibt sozusagen auch einen rechtlich abgesicherten Anspruch einer Professorin, eines Professors auf eine bestimmte Mindestausstattung, auf Lehrinhalte, also Lehre muss garantiert werden und somit auch die Möglichkeit, Lehrveranstaltungen abzuhalten.
Aber auch wenn Studiengänge nicht einfach so verboten werden können, können Landesregierungen Studiengänge einschränken.
Und mit welchen Mitteln eine Landesregierung Druck ausüben kann, erklärt Janus Richter. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Redakteur beim Verfassungsblog.
Sie hat durch die Finanzen zum Beispiel im Bereich der Universitäten einen relativ großen Druckhebel, um da trotzdem zu versuchen, dass da ihre Politik Einzug hält. Am Ende steht die Finanzierung oder sie steht eben nicht. Und das ist schon ein erhebliches Druckmittel, was eben eher zugunsten der Landesregierung ausfällt und nicht zugunsten der Universitäten. Weil im Schnitt kommt ungefähr 60% von dem Geld, mit dem sich Universitäten finanzieren, das kommt eben vom Land. Das ist der entscheidende Anteil. Ohne das Geld könnten die Unis nicht arbeiten.
Es gibt diese eher indirekten Mittel, mit denen sich Studiengänge aushungern lassen, aber es gibt auch einen direkteren Hebel, die Berufung von ProfessorInnen. Die Entscheidungen darüber treffen zunächst die Hochschulen selbst und von außen lässt sie sich auch nicht einfach vorschreiben. Was das Wissenschaftsministerium aber tun kann, die Wiederbesetzung eines Lehrstuhls blockieren. Formal bleibt der Hochschulbeschluss dann zwar bestehen, wer aber am Ende tatsächlich im Studiengang lehrt, entscheidet damit faktisch das Ministerium.
Und dabei bleibt es nicht. Auch bei den Mitspracherechten der Studierenden will die AfD ansetzen. In Sachsen-Anhalt hat die Partei im Landtag einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der die demokratisch gewählte Studierendenschaft auflösen soll. Fachschaften dürfen sich dann nicht mehr selbst vertreten und hätten weniger Einfluss auf Entscheidungen, die sie direkt betreffen. Hans-Thomas Tillschneider von der AfD begründet das auf einer Landtagssitzung damit, dass, Zitat, Studierendenschaften keinerlei Mehrwert für Wissenschaft und Studium bringen. Bisher hat der Antrag aber keine Mehrheit gefunden.
Trotzdem zeigt sich schon daran, demokratische Mitbestimmung an Universitäten ist keine Selbstverständlichkeit. Umso wichtiger ist also die Frage, wie wehrhaft unsere Demokratie gegen solche autoritären Umbauversuche ist.
Um das einzuordnen, lohnt sich kurz der Blick aufs große Ganze.
Also weg von Sachsen-Anhalt hin zur Frage, wie kippt eine Demokratie eigentlich generell in Richtung Autokratie?
Dazu sagt die Bildungsstätte Anne Frank etwas Entscheidendes. Das Ganze passiert nicht über Nacht. Es ist ein schleichender Prozess. Der internationale Demokratieindex Varieties of Democracy misst genau diesen Prozess. Jährlich durchgeführt von der Universität Göteborg betrachtet er verschiedene Kriterien.
Sie checken zum Beispiel, wie frei Wahlen sind, wie verfügbar bürgerliche Freiheiten und wie groß die politischen Beteiligungsmöglichkeiten sind. Die Zahlen aus dem Jahr 2025 sind deutlich. 74% der Weltbevölkerung lebt mittlerweile in Autokratien.
Und weltweit gibt es 92 Autokratien und nur noch 87 Demokratien. Noch nie zuvor haben sich gleichzeitig so viele Länder in Richtung Autokratie entwickelt wie in den letzten Jahren. Betroffen sind dabei auch nicht nur entfernte Länder, sondern auch einige hier in Europa. Kroatien, Italien, die Slowakei, Slowenien und das Vereinigte Königreich sind im Prozess der Autokratisierung.
Das derzeit wohl prominenteste Beispiel bleibt aber wahrscheinlich die USA. Dort herrscht natürlich ein ziemlich anderes System und man kann auch keine direkten Vergleiche ziehen. Dennoch lohnt sich ein Blick auf die Entwicklungen dort. Laut Demokratieindex gilt das Land erstmals seit 50 Jahren nicht mehr als liberale Demokratie. So wurden etwa zwei JournalistInnen der Nachrichtenagentur Associated Press von der Berichterstattung aus dem Weißen Haus ausgeschlossen. Obwohl das oberste Gericht der USA bestimmte Zölle für rechtswidrig erklärte, verhängte die Regierung noch am selben Tag neue Abgaben. Zudem haben sich die USA unter Trump aus insgesamt 66 internationalen Organisationen zurückgezogen. Viele davon befassen sich mit zentralen Themen wie Arbeit, Bildung und Geschlechtergerechtigkeit.
Der Bericht der Universität Göteborg bezeichnet die zweite Amtszeit von Donald Trump als Rapid and Aggressive Concentration of Powers in the Presidency, also als schnelle und aggressive Machtkonzentration im Amt des Präsidenten. Der Demokratieindex zeigt, dass sich die Bürgerrechte und die Meinungsfreiheit in den USA aktuell auf dem niedrigsten Stand seit 60 Jahren befinden.
Und die wirklich strukturellen Veränderungen kommen erst nach Jahren, weiß Matthias Jakubowski.
Auch in Ungarn hat die ganze strukturelle Veränderung der Politik und der Gesellschaft über 10 Jahre gedauert. Und es kamen immer neue Elemente hinzu. Und auch in den USA sehen wir, dass die erste Legislaturperiode von Donald Trump mit nochmal ganz anderen Maßnahmen und Aussagen begleitet wurde, als jetzt die zweite Legislaturperiode, die zweite Amtszeit, in der ein viel tiefgreifenderer Umbau der gesamten Gesellschaft und Strukturen stattfindet.
Einen sofortigen und grundlegenden Umbau der Gesellschaft hätte man also erstmal nicht zu befürchten. Eine autoritär geführte Regierung würde vermutlich erstmal auf einer anderen Ebene ansetzen.
Rein faktisch gesehen glaube ich, dass eine autoritär geführte Landesregierung sowieso erst einmal sehr populistische Maßnahmen ergreifen wird. Also auf einer Ebene arbeitet, die gar nicht so tief reingehen wird in grundsätzliche Veränderungen, in gesetzliche Veränderungen, sondern die erst einmal sehr viel damit arbeiten wird, wo können wir schnell öffentliche Aufmerksamkeit für eine Maßnahme bekommen? Wo können wir nach außen kommunizieren, dass wir erfolgreich waren?
Populistische Maßnahmen mit schneller Außenwirkung. Das wäre also die wahrscheinlichere Strategie. Wie groß der tatsächliche Spielraum für eine AfD-geführte Landesregierung überhaupt wäre, zeigt ein Blick auf die konkreten Forderungen der Partei im Landtag.
Wie viel davon eine Landesregierung überhaupt umsetzen könnte, hat der Verfassungsblock für den größten Programmblock durchgerechnet. Die Migration. Zwei Juristen der Uni Halle-Wittenberg kommen auf 56 Forderungen. 21 davon könnte nur der Bund oder die EU umsetzen, nicht das Land. Eine Landesregierung könnte also schon vom Gesetz her eine große Anzahl ihrer Forderungen nicht umsetzen. Beispielsweise bei der Schulpflicht. Diese will die AfD in Sachsen-Anhalt aufweichen.
Aber um das zu erreichen, müsste die Landesverfassung geändert werden, wofür wiederum eine Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig wäre.
Dann könnte man ja meinen, es wäre eine Möglichkeit, viele Aspekte in die Landesverfassung mit aufzunehmen, damit eine Änderung von bestimmten Dingen unmöglich wird. Janus Richter sieht darin aber nicht nur Vorteile.
Aber auch das macht natürlich diese ganzen Verfahren wieder extrem starr und dann am Ende vielleicht die Institution weniger handlungsfähig in bestimmten Situationen, als man sich das wünschen würde. Diese institutionelle rechtliche Absicherung kann immer nur ein Teil von so einer Resilienzstrategie sein. Viel entscheidender kommt es eigentlich immer auf die handelnden Personen, auch in den Institutionen dann am Ende.
Also selbst die beste Verfassungsabsicherung ist nur so gut wie die Menschen, die sie anwenden.
Und genau da wird's eben spannend, denn zwischen dem, was rechtlich erlaubt ist und dem, was faktisch passiert, klafft manchmal eine ziemliche Lücke. Vielleicht erinnert ihr euch an die Schlagzeilen aus den USA. Da konnten wir etwas Ähnliches beobachten.
Wenn Donald Trump in den USA versucht hat, von Universitäten Listen mit Namen von Studierenden zu erhalten, die an Protesten teilgenommen haben, dann ist es erstmal etwas, wo ein Gericht wahrscheinlich sagen würde oder teilweise dann auch gesagt hat, Moment, ihr müsst diese Listen nicht rausgeben. Was aber parallel immer damit verbunden war, waren zum einen die Drohungen, dass finanzielle Mittel entzogen werden.
Das trifft den Kern, auch wenn die Fälle im Detail unterschiedlich gelagert sind. Bei Harvard etwa forderte die Regierung per Vorladung Unterlagen zu Studierenden an, die an den Protesten beteiligt waren. Landesweit wurden 2025 insgesamt 11 Milliarden Dollar an Universitäten eingefroren. Bei der University of Pennsylvania ging es um eine Liste jüdischer Mitarbeitender und ihren persönlichen Kontaktdaten. Die Vorladung wurde allerdings im Juli 2026 zurückgezogen und die Uni ist nicht mehr verpflichtet, die angeforderten Informationen vorzulegen. Auch die Gerichtsverfahren werden darum nicht mehr fortgesetzt. The Daily Pennsylvanian schreibt, die Entscheidung folge auf heftige Kritik seitens der Universitätsgemeinschaft.
Die Stoßrichtung, also Druck über Geld und Verwaltungsverfahren statt über Gerichte, bleibt aber dieselbe. Auch wenn hier zurückgerudert wurde. Aber kann eine Landesregierung das bewusst ausnutzen, also einfach Maßnahmen umsetzen, auch wenn sie wahrscheinlich rechtswidrig sind und die juristische Auseinandersetzung erst später führen? Wir haben Janik Jaschinski gefragt. Er ist Jurist bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er begleitet Gerichtsverfahren, bei denen es oft um Grundrechte geht.
Die AfD könnte ganz bewusst darauf setzen, erstmal Maßnahmen einzuleiten, erstmal was zu etablieren, zu entscheiden, dass dann schon über Jahre hinweg die Normalität ist, bis sich ja jemand dagegen gewehrt hat. Dazu gehört ja auch noch, dass sich erstmal jemand finden muss, der dagegen vor Gericht geht. Das ist mit Kosten verbunden, das ist vielleicht mit einer politischen Exponierung verbunden.
Doch für Phasen der Unsicherheit, in denen unklar ist, wer im Recht ist, braucht es also erst einmal AkteurInnen, die bereit sind, sich rechtlich gegen die Umsetzung zu wehren.
Es kommt darauf an, wie andere Bundesländer oder Betroffene reagieren und damit auch, wie jede und jeder Einzelne von uns rechtswidrige Beschlüsse entgegentritt. Jani Gaschinski hat uns erklärt, wer genau gegen bestimmte Maßnahmen vorgehen kann.
Sollte die AfD so eine Maßnahme einführen, dann müssen dagegen einzelne Personen, die davon betroffen sind, vor Gericht gehen. Das heißt, sie müssen sich schnell und energisch dagegen wehren mit juristischen Mitteln, weil sie argumentieren können, Das verstößt gegen die Verfassung.
Betroffene können gegen rechtswidrige Maßnahmen vorgehen. Unklar bleibt aber oft, wo genau die rechtliche Grenze liegt und ab wann eine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Matthias Jakubowski hat die Bereiche noch einmal genau benannt. Vor allem auch bei der Veränderung von Lehrinhalten können oft auch Grundgesetze gelten.
Das ist der Bereich, der gegen Grund- und Menschenrechte verstößt. Artikel 3, also Schutz vor Diskriminierung, wenn dann Lehrinhalte so umgebaut werden, dass sie eine permanente Diskriminierung von bestimmten SchülerInnen darstellen. Oder alle Bereiche, die noch mehr so die Würde des Menschen tangieren, also absolut geschützt durch Artikel 1 Grundgesetz. Das sind natürlich Bereiche, wo man ganz klar sagen könnte, hey, wenn solche Dinge passieren, dann kann man erfolgreich rechtlich dagegen vorgehen. Also ich denke eher, dass Lehrinhalte schleichend verändert werden, dass da bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr Unterrichtsinhalt sind, andere Dinge hinzukommen. Und dagegen vorzugehen, ist unheimlich schwierig.
Also selbst wenn es auf den ersten Blick nicht sofort zu erkennen ist, oft greifen trotzdem Grundrechte. Was dabei aber wichtig ist, auch die Justiz ist von möglicher Einflussnahme nicht ganz geschützt. Auch sie hat verwundbare Punkte.
Zum Beispiel bei Personalfragen. Wer stellt das Personal? Wer darf RichterIn werden? Wer wird befördert oder welches Gericht hat welche Zuständigkeiten?
Und auch bei der Finanzierung einzelner Gerichtszweige lässt sich einiges steuern. Etwa wie schnell bestimmte Entscheidungen getroffen werden.
In vielen Bundesländern hat auch das Justizministerium großen Einfluss darauf, wer RichterIn wird. Etwa in Bayern, wo das Ministerium direkt über Einstellungen entscheidet. Oder in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo es, anders als in 9 anderen Bundesländern, keinen unabhängigen Richterwahlausschuss gibt, der das Ministerium einbindet. Da warnt aber der Deutsche Richterbund, dass die Ausschüsse mehrheitlich mit Landtagsabgeordneten besetzt sind, also auch hier politisch dominiert werden können. Der Richterbund empfiehlt daher, Einstellungsentscheidungen möglichst politikfern zu treffen. Aber auch über die Staatsanwaltschaft kann Einfluss genommen werden. Janik Jaschinski erklärt das an einem Beispiel.
Die Staatsanwaltschaft untersteht der direkten Weisung der Landesregierung. Das heißt, eine Landesregierung kann zum Beispiel anweisen, dass ein bestimmtes Strafverfahren gegen ein Mitglied der Partei, die Landesregierung stellt, einfach eingestellt wird. Und auch dagegen ist es sehr, sehr schwer, dann weiter gegen vorzugehen.
Die Unabhängigkeit der Justiz sorgt zwar dafür, dass sie schwerer angreifbar ist und nicht so einfach als Werkzeug missbraucht werden kann. Janik sagt aber, man muss trotzdem genau hinschauen, welche Einflussnahme es auf die Justiz gibt und ob nicht schon eine Vereinnahmung stattfindet.
Auch Janos Richter warnt davor, sich auf die Justiz als Absicherung komplett zu verlassen.
Das ist auch eine verbreitete Vorstellung, würde ich sagen, in Deutschland, so eine Art Legalismus, dass das Recht einem auch politische Entscheidungen abnehmen kann, dass man durch das Recht den bestehenden Status quo derart absichern kann, dass da niemand mehr was dran ändern kann. Das ist nicht so. Und ich glaube auch, sich darauf zu verlassen, dass das Recht am Ende alles regeln wird, ist ziemlich gefährlich, auch gerade in so aufgeheizten politischen Situationen.
Nach seiner Meinung kann die Justiz diese Entwicklung also nicht allein aufhalten. Sachsen-Anhalt hat schon präventiv zusätzliche rechtliche Schutzmaßnahmen auf den Weg gebracht.
Ein Beispiel ist das Landesverfassungsgericht. Durch eine Parlamentsreform bleibt es auch dann handlungsfähig, wenn sich das Parlament nicht mehr auf bestimmte RichterInnen einigen kann.
Und auch die Landeszentrale für politische Bildung wurde gesetzlich verankert. Allerdings handelt es sich hier nur um ein einfaches Gesetz.
Ähnlich verhält es sich mit den Staatsverträgen, etwa den Rundfunkstaatsverträgen. Früher konnte der Ministerpräsident solche Verträge allein kündigen. Jetzt braucht es dafür die Zustimmung des Parlaments. Eine einfache Mehrheit reicht zwar weiterhin, um Staatsverträge zu kündigen, doch dadurch entsteht wenigstens ein öffentliches Verfahren.
Die Oppositionsparteien haben in dem Moment auch die Möglichkeit, das öffentlich zu verhandeln, da nochmal ihre Punkte zu setzen, auch wenn sie am Ergebnis, dass das gekündigt wird, gar nichts ändern können.
Zumindest also ein bisschen Öffentlichkeit. Ein weiterer möglicher Schutzmechanismus, über den aktuell viel diskutiert wird, ein Parteiverbotsverfahren. Die Möglichkeit steht im Grundgesetz. Die Verfassungsgeber wollten damit verhindern, dass Demokratiegegner die demokratische Ordnung von innen aushöhlen können.
Und das ist übrigens das Prinzip der wehrhaften Demokratie. Die Idee, dass eine Demokratie sich auch gegen ihre eigenen Feinde verteidigen darf, ohne dabei selbst zu autoritär zu werden. Hier wird geschaut, ob eine Partei eine aktiv kämpferische Haltung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zeigt und diese abschaffen will. Außerdem muss es Anhaltspunkte geben, dass sie das halbwegs realistisch umsetzen können. So waren zumindest bisherige Rechtsprechungen.
In der Vergangenheit der Bundesrepublik wurden schon mal Parteien verboten. Nämlich 1952 die Sozialistische Reichspartei, eine Nachfolgeorganisation der NSDAP. Und 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands. Gegen die NPD wurde bereits zweimal ein Verbotsverfahren eingeleitet. 2003 wurde es aus verfahrensrechtlichen Gründen eingestellt und 2017 wurde erneut darüber entschieden. Damals wurde festgestellt, dass die Partei zwar verfassungsfeindliche Ziele vertritt, aber die nicht realistisch umsetzen kann. Daher wurde sie nicht verboten, die Kriterien haben wir ja eben schon erwähnt. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat sich jetzt auch gefragt, hätte ein Verbotsverfahren gegen die AfD überhaupt Erfolgsaussichten?
Wichtig dabei, das Gutachten bewertet nur, ob ein Verbotsverfahren rechtlich Aussicht auf Erfolg hätte. Ob es überhaupt dazu kommt, ist nochmal eine andere Frage, denn beantragen können so ein Verbotsverfahren nur Bundestag, Bundesrat oder die Bundesregierung. Und ob es dort eine Mehrheit für das Verfahren gibt, ist aktuell mindestens sehr ungewiss.
Also unabhängig von den inhaltlichen Erfolgsaussichten ist ein Verbot politisch erstmal eher unwahrscheinlich. Trotzdem, für den Fall hat die GFF ein Gutachten, das über 1500 Seiten lang ist, veröffentlicht, das rund 3 Millionen verschiedene Datenpunkte ausgewertet hat, von parlamentarischen Unterlagen bis hin zu Social Media Posts. Die zentrale Frage dabei, verstößt die AfD in ihren Vorhaben und ihrer Programmatik gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung?
1500 Seiten. Wir haben uns die Kernbefunde von Janik Jaschinski zusammenfassen lassen und mit anderen Einschätzungen abgeglichen.
Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass das der Fall ist. Die AfD ist verfassungswidrig. Vor allem verstößt sie gegen das Demokratieprinzip, weil sie es zum festen Teil ihres Programms macht. Das ist belegt durch viele Äußerungen ihrer SpitzenpolitikerInnen, aber auch auf niedrigerer Ebene der Parteihierarchie, dass politische GegnerInnen strafrechtlich verfolgt werden sollen, und zwar nicht für Straftaten, sondern einfach für ihre Regierungsarbeit.
Aber das ist noch nicht alles. Neben dem Verstoß gegen das Demokratieprinzip zeigt das Gutachten auch einen Verstoß gegen die Menschenwürde. Das wird unter anderem so begründet. Die Partei vertrete ein ethnisch-kulturelles Volksverständnis. Sie werte Menschen muslimischen Glaubens pauschal ab. Und sie weise Transpersonen und Geflüchteten einen rechtlich abgewerteten Status zu.
Das sind ziemlich klare Befunde. Trotzdem, auch wenn ein Verbotsverfahren Erfolg haben könnte, ist es damit nicht getan. Die Frage, ob eine Partei verboten werden sollte, ist nämlich nicht nur eine rechtliche Fragestellung. Und Janus verdeutlicht das.
Dass es natürlich trotzdem am Ende ein politisches Problem ist und kein rechtliches, muss natürlich auch allen klar sein. Also dass sozusagen das Parteiverbotsverfahren, wenn es denn angestoßen werden würde, was ja auch sehr unwahrscheinlich ist, kein Allheilmittel ist, das muss auch allen klar sein. Dass man sozusagen mit der politischen Situation dann auch noch politisch umgehen kann, das muss man da eben mit einberechnen.
Ein Verbot würde die AfD also erstmal verhindern, aber die WählerInnen gibt es ja dennoch noch. Wo die dann politisch hingehen, bleibt natürlich erstmal offen.
Das zeigt, ein Verbot allein löst nicht automatisch das dahinterliegende Problem.
Zusammenfassend kann man sagen, die Justiz ist angreifbar und kann sich nicht allein gegen autoritäre Maßnahmen wehren. Und ein Verbot ist nur eins von mehreren möglichen Bausteinen und wie gesagt kein Allheilmittel.
Umso wichtiger ist es also, wie die einzelnen Personen in den Behörden und Institutionen reagieren, wenn ihnen etwas Verfassungswidriges auffällt.
Aber nicht nur Beamte und Personen in Behörden müssen wachsam sein. Auch jede und jeder Einzelne von uns steht in der Verantwortung. Janik Jaschinski hat das auch nochmal auf den Punkt gebracht.
Genauso gehört es natürlich auch dazu, dass Personen im alltäglichen Leben sich dafür einsetzen, dass sie sich zivilgesellschaftlich engagieren, dass sie über politische Bildung andere auf die Bedeutung dieser Konzepte hinweisen. Weil letztlich sieht man, die Institution selbst oder auch die Gesetze selbst können die Gesellschaft nicht davor abhalten, ins Autoritäre abzurutschen. Es gehört immer auch dazu, dass sich die Personen dafür einsetzen, dass diese Werte mit Leben gefüllt werden. Ohne das bleiben auch die Institutionen und die Gesetze letztlich sehr verwundbar.
Was die Recherche jetzt zeigt, weder Grundgesetz noch Justiz noch ein mögliches Parteiverbot schützen die Demokratie automatisch. Am Ende hängt es auch davon ab, wie Institutionen und einzelne Menschen mit Verstößen umgehen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge der Fußnoten angekommen. Redaktionsschluss war der 1. September 2026. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zur Folge findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Für Recherche und Interviews waren in dieser Folge Regina Stehr, Sarah Erhardt, Max Kinas und Theresa Osthöver zuständig. Postproduktion und Sendeleitung Sarah Erhardt. Und moderiert haben Taiba Alia und ich, Sarah Erhardt.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.